RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Forums. Heute mit einer gekürzten Version der Buchpremiere von Ilko Sascha Kowalczuks zweibändiger Biografie über Walter Ulbricht. Aufgezeichnet am 26. März in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem CH Beck Verlag. Dort sind der deutsche Kommunist und der kommunistische Diktator erschienen. Bevor wir die Zeitzeugen, den Regisseur Leander Hausmann, die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Birtler und den Dichter und Liedermacher Wolf Biermann hören, bringen uns einige Ausschnitte aus der Rede von Ilko Sascha Kowalczuk Absicht und Inhalt näher.
Ich habe eine Biografie über Walter Ulbricht geschrieben. Diese zwei Bände umfassen 2000 Druckseiten. Vielleicht ist die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften der einzige Ort, an dem ich nicht begründen muss, warum ich das tat und warum ich für mein Unternehmen 2000 Buchseiten brauche. Hier werden ganz andere Sachen verhandelt und in dicke Bücher gepresst. Hier bin ich richtig. Immer wieder stöhnen noch nicht LeserInnen: Meine Güte, wer soll das alles lesen? Wissen Sie, was anstrengender ist, als 2000 Buchseiten zu lesen? Ja, genau, 2000 Buchseiten zu schreiben. Und ich kann Ihnen versichern, es dauert auch etwas länger, als 2000 Seiten zu lesen. Aber nun verrate ich Ihnen das größte Unglück, das einem Autor eines Sachbuchs, einer Biografie, die 2000 Buchseiten umfasst, ereilt. Es ist nach 2000 Buchseiten kein Raum und Platz mehr da, um Anfragen oder Kritiken oder Leerstellen mit dem sonst so geliebten Hinweis abzutun: Ja, meine Güte, ich hatte nicht genügend Platz zur Verfügung, um alles angemessen und ausführlich darzustellen. Das glaubt einem keiner, oder?
Im Sommer 2023 kam der erste Band heraus, die Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges betreffend. Im März jetzt der zweite, der mit der entstehenden DDR einsetzt. Es ist mehr als die persönliche Geschichte eines der wirkmächtigsten Deutschen im 20. Jahrhundert. Beginnend mit Kindheit und Jugend im Arbeitermilieu der Stadt Leipzig, als erfolgreicher Organisator in der Kommunistischen Partei der Weimarer Republik, dann im Exil in Moskau bis hin zur Erlangung der Gestaltungsmacht mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht im geteilten Deutschland.
Es gibt nicht die Stringenz, die wir anderen und womöglich unseren eigenen Biografien gern andichten. Biografien sind durch Zufälle gekennzeichnet, die wir in der Regel nicht einmal kennen. Meine Richtschnur sind allein die mir bekannten Quellen. Auch wenn ich davon zuhauf fand, erst in diesen Papierbergen konnte ich erkennen, dass mir die wichtigsten fehlen, immer fehlen würden. Anders als Biografen mit prosaischen Ansprüchen ist bei mir kaum etwas von Gefühlen des Helden zu lesen. Woher sollte ich diese kennen? Ich weiß nicht, was sich in seinem Kopf zutrug. Ich weiß nicht, was er dachte, was er fühlte, woran er wirklich glaubte, was er wirklich wollte. In seinen Kopf konnte ich begrenzt, in sein Herz bis auf ganz wenige Ausnahmen gar nicht hineinsehen. Ist diese Biografie eine objektive Darstellung? Nein, ich glaube nicht an die Objektivität geschichtswissenschaftlicher Rekonstruktion und Erzählung. Keine Versuchsanordnung ist frei von Subjektivität. Eine Geschichtenerzählerin, eine Biografin, eine Historikerin wählt aus, ordnet, strukturiert. Sie stellt die Vergangenheit in ihrer Perspektive zur Geschichte zusammen. Das geschichtswissenschaftliche Bemühen sollte die Verifizierbarkeit der Quellen zur Grundlage haben. Jede Biografie hängt vom Biografen ab. Deshalb gibt es so viele Biografien über berühmte Menschen.
Herauskommen, schreibt Kowalczuk, sollte eine deutsche Geschichte in ihrer Verflechtung mit der europäischen, gespiegelt in der Geschichte des Kommunismus und dargestellt anhand eines ihrer bedeutsamsten, einflussreichsten und erfolgreichsten Vertreter. Wie in einem Brennglas gelingt Kowalczuk, dies zu zeigen, wie Ulbricht immer wieder die sich ändernde offizielle Parteilinie vertrat, wie er sich gegen Widersacher durchsetzte, wie dies mit ungeheurem Fleiß geschah, wie er politisch und real die Säuberungen überlebte und wie er am Ende von Honecker entmachtet wurde.
Walter Ulbrichts Bild in der Öffentlichkeit ist bis heute eine Konstruktion entweder seiner Gegner oder seiner Anhänger. In der Wissenschaft sieht das etwas differenzierter aus. Aber auch dort tritt Ulbricht eher als Schablone, als Vollstrecker, als Unsympath, befrachtet mit den üblichen Vorurteilen auf. Als Biograf musste ich mir die Frage stellen, wie würden wir heute Ulbricht sehen, wäre er 1917 im Ersten Weltkrieg gefallen, 1928 aus der KPD ausgeschlossen oder 1937 erschossen worden. Nichts von dem lag außerhalb der Möglichkeiten. Das allgemeine Bild von ihm wäre um einiges günstiger. Gerade die aus der KPD ausgeschlossenen und die Abtrünnigen wären öffentlich wie wissenschaftlich nicht selten als Alternativen konstruiert. Und die in der Sowjetunion Hingerichteten gelten oft als die besseren Kommunisten. Ihr Tod war dabei so zufällig wie das Überleben fast aller Davongekommenen. Und wie würden wir über Ulbricht denken, wäre er 1952 verhaftet, 1953 entmachtet oder 1957 gestürzt worden? Auch hier gilt das Ulbricht-Bild auch der Jahre und Jahrzehnte zuvor wäre ein ganz anderes. Ich erfinde keinen neuen Ulbricht. Ich arbeite mich nicht an Ulbricht ab. Ich will nur verstehen, meine Motive waren Interesse, Neugier, Wissen, Erkenntnis.
Ausschnitte aus der Rede Ilko Sascha Kowalczuks zur Buchvorstellung seiner Walter-Ulbricht-Biografie Ende März in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die vollständige Veranstaltung ist über die Seite des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu sehen. Weil wir gleich mit drei Zeitzeugen sprechen werden, lohnt ein Blick auf die Quellen, die der Biograf benutzt hat. Darunter zählen auch Erinnerungen von Weggefährten und Gegnern. Diese Erinnerungen, so Kowalczuk, müssen sehr vorsichtig abgewogen werden. Und er erzählt dazu eine Anekdote über den berühmtesten Gesellschaftswissenschaftler der DDR, Jürgen Kuczynski.
Ich bin Erinnerungen, so sehr ich sie mag, ziemlich skeptisch gegenüber. Wenn ich Menschen begegne, die mir noch Wochen oder Jahre später Dialoge mit Punkt und Komma, aber wirklich ganz genau wiedergeben können, zweifle ich meist. Jürgen Kuczynski brachte als treuer Leninist etwas fertig, was unter Leninisten nicht eben üblich war. Er langweilte nicht, war unterhaltsam, schriftlich wie mündlich. Der berühmteste in der DDR lebende Gesellschaftswissenschaftler hat mehrere Autobiografien publiziert. Ich schätze, es waren so etwa 10 in Buchform. Hinzu kamen Dutzende, wenn nicht Hunderte autobiografische Artikel. Kein Wunder, dass Kuczynski sich Gedanken über Erinnerung und ihre Tücken machte. Er machte öffentlich, was andere als peinlich empfunden hätten. 1937 traf er in Paris Egon Erwin Kisch. Kuczynski fiel eine Rezension von 1930 ein, also 7 Jahre später, als er ein Buch von Kisch kritisch und überheblich besprochen hatte. Kuczynski versprach nun in diesem Gespräch, wenn der Freund, also Egon Erwin Kisch, 70 Jahre alt werden würde, das wäre 1955 gewesen, schreibe er über dieses Buch dann eine bessere, eine reifere Rezension. Der rasende Reporter nahm ihm das nicht übel. Kisch starb bereits 1948. Es kam eine Gedenkschrift heraus und Kuczynski publizierte darin den versprochenen Beitrag. Der Titel lautete »Die zweite Rezension vom Paradies Amerika«. Er hatte sein Versprechen erfüllt. 1985 jährte sich Kischs Geburtstag zum 100. Mal und Kuczynski wollte, wie er es nannte, aus selbsterzieherischen Gründen die alte, wie er sagte, überhebliche Rezension von 1930 lesen, derer er sich so geschämt hatte. Zitat, und stellte fest, dass ich damals überhaupt kein Buch von Kisch besprochen hatte, sondern Emil Ludwigs Buch über Lincoln.
Und bevor wir jetzt mit Wolf Biermann, Marianne Birtler und Leander Hausmann über Ulbricht und die DDR sprechen, seien uns folgende Schlusssätze aus Kowalczuks Einleitungsvortrag noch mit auf den Weg gegeben.
Der Mensch ist vielfach zerrissen. Das macht das Genre Biografie so anspruchsvoll. Wie könnte ich mir anmaßen, einen Fremden ein ganzes Leben lang verstehen zu wollen, da es mir nicht mal mit mir selbst gelingt? Ich bin als Biograf eben nicht der allwissende Erzähler. Meine Fragen kann ich nicht alle beantworten und selten eine erschöpfend. Eine Biografie bleibt ein Rätsel auch nach der Biografie.
In dem Buch hat Ilko Sascha Kowalczuk gezeigt, dass die Erinnerungen der Zeitzeugen, er hat es eben auch noch mal an der Kuczynski-Anekdote erzählt, dass die Erinnerungen der Zeitgenossen, der Weggefährten, der Widersacher, und manchmal waren ja die Widersacher und Weggefährten beides, an den Quellen in den Archiven sich messen lassen müssen. Und zwar mit unterschiedlichem Ergebnis, was dann die Richtigkeit angeht. Und jetzt führen wir ein Gespräch, in dem wir neben dem Historiker drei Zeitzeugen haben, die natürlich viel mehr sind als Zeitzeugen. Aber es sind drei Zeitzeugen, geboren in drei verschiedenen Jahrzehnten. Und ich fange mal chronologisch mit dem Jüngsten an. Leander Hausmann, Regisseur, Jahrgang 1959. Ich war im Osten nie ein Ostler und im Westen nie ein Westler. Damit bin ich immer ganz gut durchgekommen, so als Leander, haben Sie mal gesagt. Jetzt will ich Sie aber doch mal als Ostler festlegen. Eine Kindheit unter Ulbricht. Was haben Sie damals davon gemerkt? Und was merken Sie in der Rückschau, was daran wichtig ist?
Ja, also das ist ja das Problem, was man so schwer vermitteln kann, dass man nicht die ganze Zeit tagtäglich zittert in der Diktatur, dass der Alltag einen auch auf andere Weise gefangen nimmt. Und wenn man jeden Tag in die Schule geht und da hängt ein Ulbricht-Bild, dann nimmt man das nicht mehr wahr. Allerdings dann 73 war es, ne, als er starb, die Weltfestspiele in Ost-Berlin, die mir deswegen so stark in Erinnerung waren, weil meine Schwester mit 16 immer wahnsinnige Auseinandersetzungen mit meinem Vater hatte, weil sie dort auf den Weltfestspielen offensichtlich sexuelle Verbindungen mit anderen Männern eingegangen ist. In dieser Zeit starb also Walter Ulbricht, und wir haben uns dann immer darüber lustig gemacht, dass er angeblich im Sterben noch gesagt haben soll, lass die Weltfestspiele weitergehen und so weiter, und hatten Fantasien entwickelt, dass vielleicht Honecker oder ein anderer ihm ein Kissen aufs Gesicht gelegt hatte, um die Sache schnell zu beenden. Was ich damit sagen will, ist, dass wir das ja doch eher, also ich und in meiner Familie darauf konditioniert, dass eher von der lustigen Seite aus gesehen haben, und ich kann es auch nicht lassen, es weiterhin so zu betrachten. Und so war Ulbricht, als dann die Bilder plötzlich in der Nacht umgehängt wurden und dann irgendwann hing da Honecker. Für uns waren das, und zwar beide, also Honecker als auch Walter Ulbricht, und auch später dann in meiner Jugend waren das Witzfiguren. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine Inszenierung von Alfred Matusche gemacht, Kap der Unruhe in Parchim. Und dort hatten wir ein Ulbricht-Bild, das war auch schon die Honecker-Zeit in den 80er Jahren, ein Ulbricht-Bild, aber als Briefmarke hingehängt. Und das war schon ein Riesenskandal. Also ich musste Parchim verlassen, über die Grenze nach Weimar flüchten vor der Stasi und so weiter. Ja, also wir haben das eher, also für uns war der mit den Hosen, die so hochgezogen waren, über dem Bauchnabel, er war der, der gesagt hat, jeder Mann an jedem Ort, jede Woche einmal Sport, aber bei Weitem nicht so aussah. Wir konnten uns erinnern an diese ewigen Bilder, wie er Tischtennis spielt mit seiner Frau, was jetzt auch nicht dazu beigetragen hat, ihn ernst zu nehmen. Und danke, Ilko, dass du darüber gesprochen hast. Natürlich sind wir Zeitzeugen unzuverlässig. Also schon Sonnenallee, da war ja 10 Jahre, war ein Film über meine Erinnerung und nicht über das, was tatsächlich da stattfindet. Und deswegen habe ich mich immer dagegen verwahrt, dass der Film im Geschichtsunterricht gezeigt wird. Da gehört er nämlich nicht hin. Anders übrigens als mein Kollege Florian von Donnersmarck, der fand das gut, dass das im Geschichtsunterricht gezeigt wird.
Der ist auch ein bisschen eitler als du.
Naja, ich bin auch eitel. Nee, das weiß ich von
mir. Ich hab gesagt, er ist eitler als du.
Ja, aber das weiß ich von mir.
Und an der Biografie von Kowalczuk können wir nämlich auch lesen, dass er in der Tat sehr, sehr viel Sport gemacht hat, denn das zieht sich im Grunde genommen durch sein ganzes Leben hindurch. Also auch das im Unterschied zu diesen merkwürdigen Hosen und der Erinnerung auch eine Präzisierung. 11 Jahre älter als Sie ist Marianne Birtler. Das heißt, wenn ich Sie frage nach dem Jahr 1973, dann ist da schon eine Menge auch in Ihrem Leben passiert. Was davon hatte mit Walter Ulbricht zu tun?
Bestimmt eine Menge, aber in meiner Erinnerung nichts. Also mir ist einfach nicht real irgendwas eingefallen in meinem Leben, was ich mit Ulbricht verbinden könnte. Natürlich ist die Realität eine andere. Ich habe ja in der DDR gelebt, also hatte ganz bestimmt ganz viel in meinem Leben damit zu tun. Aber dass es keine Erinnerung war, sagt ja auch etwas. Ich erinnere mich an Onkel Tobias vom Rias und an Lord Knut und wusste auch die Namen der Mitglieder der Bundesregierung, weil meine Mutter uns immer von Fernseher gesetzt hat, in Debatten gesagt hat, guckt euch das an, das ist Demokratie und so. Und da wusste ich ganz gut Bescheid, aber das hat vielleicht auch alles daran gelegen, dass bei uns zu Hause, wenn überhaupt, was ich bezweifle, mal von Ulbricht die Rede war, das allenfalls verächtlich geschah. Also und nicht mal in der Schule habe ich da lebendige Erinnerungen. Da muss ich wirklich passen. Eigentlich ist es für mich erst interessant geworden, als ich so in diesem Prozess, als Eco sein Buch geschrieben hat, immer mal sozusagen auf der Rückseite so ein bisschen was von dem Prozess gehört habe. Irgendwann hat er ganz begeistert erzählt, dass er private Briefe bekommen hat. Oder er hat erzählt von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also wo Ulbricht auf Wanderschaft ging und dass es darüber auch Aufzeichnungen gibt, dachte ich, ja, das interessiert mich. Also etwas über diese Zeit möchte ich hören. Und eigentlich ist das so geblieben, bis jetzt, als ich diese Bücher in der Hand hielt, dass mich so die Geschichte Deutschlands, die Geschichte des Kommunismus, der Kommunistischen Partei und später auch die Geschichte der DDR immer mehr interessiert hat als die Person Ulbricht. Das ist bestimmt nicht in deinem Sinne, aber es war einfach so. Und das, wo ich dann am ehesten hängen geblieben bin, sind so die allerersten Monate und Jahre, wie hat das eigentlich angefangen in der DDR? Und das hat einen Grund, weil man ja immer wieder hörte so von Freunden, dass die der DDR noch ein bisschen hinterher trauern, dass es doch eigentlich eine ganz prima Idee gewesen sei und nur am Ende irgendwie verkorkst. Und ich fand jetzt bestätigt, was ich natürlich schon wusste, dass das erste Jahrzehnt eigentlich das härteste und grausamste und blutigste war. Insofern finde ich das Tollste jetzt daran, dass diese beiden Bücher vorliegen, dass ich ziemlich verlässliche Informationen über das eine oder andere kenne. Und wenn der Autor etwas nicht wusste, hat er eben geschrieben, das weiß ich nicht oder das war nicht zu ermitteln oder so. Dadurch habe ich auch Vertrauen in diese beiden Bücher. Also wenn ich was wissen will, gucke ich da einfach nach. Aber wie gesagt, Ulbricht, außer dass ich mitgekriegt habe, dass er gestorben ist. Nee.
Aber wir mussten nicht traurig sein. Also wir waren nicht verpflichtet, traurig zu sein, dass er starb. Das weiß ich noch. Nein, es ging irgendwie so weg. Also es war nicht so wie bei Stalin oder so. Ne? Also wir,
es ist ja bestimmt auch übertrieben, wenn ich sage, mir fällt gar nichts ein. Natürlich war mir der Satz ein Begriff, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen und sowas. Aber das weiß ich alles aus zweiter, dritter Quelle. Das ist dann überliefert worden, immer wieder Witze drüber gemacht worden. Aber an ihn als Person oder sogar beeindruckende Person, da finde ich einfach nichts.
Mit dem dritten in unserer Runde kommen wir schon näher ran. Als glühender Kommunist in die DDR gewechselt 1953, dann mit Liedern, mit dem Versuch, am Prenzlauer Berg das Berliner Arbeitertheater aufzubauen, mit der Veröffentlichung des Bandes Drahthafe bei Wagenbach in West-Berlin, hat er sich jenen Ruf erarbeitet, dass die Führung begonnen hat, auf ihn einzudreschen, um auch alle anderen zu disziplinieren. Wolf Biermann, wenn Sie Ihren Blick auf Ulbricht über die Jahrzehnte Revue passieren lassen, was sahen Sie 53, was 65 in ihm, was sehen Sie heute?
Ulbricht war für mich nie so interessant. Ich war enger verbunden mit Margot Honecker. Das ist ein Zufall meiner Geburt. Kein Ei kann sich ja das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wird. Das gilt für uns alle. Und ich komme ja nun mal durch Zufall aus einer Kommunistenfamilie und Judenfamilie. Für mich war es schon ein Schreck, dass dieser Ilko nun 2000 Seiten mir zumutet. Wobei ich anmerken muss, natürlich ist es schwerer, 2000 Seiten zu schreiben, als zu lesen. Aber noch schwerer ist, Ilko, das sollst du gerne zugeben, noch schwerer ist es, 2000 Seiten nicht zu schreiben. Denn für uns gilt alle das Wort von Heinrich Heine, der im zweiten Jahr, als er in Paris war, sagte, wir ergreifen nicht eine Idee, zum Beispiel der Freiheit oder der sozialen Gerechtigkeit. Wir ergreifen nicht die Ideen, sondern die Ideen ergreifen uns. Und sie prügeln uns, schreibt Heine. Sie zwingen uns in die Arena. Wie Gladiatoren müssen wir für sie kämpfen. Und du bist auch getrieben von der Idee der Freiheit. Das gibst du zu. Also schmücke dich nicht mit deinen Anstrengungen, sondern sei froh, dass du das endlich loswerden konntest. Ich weiß ja alles viel besser als du, weil ich älter und klüger bin. Und deswegen wusste ich, dass Ulbricht eine ekelhafte, stinkende Missgeburt der Weltgeschichte ist. Eine Witzfigur. Ich erinnere mich an Abende in meiner Wohnung in der Chausseestraße, wo wir uns den Bauch gehalten haben bis zum frühen Morgen, weil wir hatten auch so zwei, drei Witzbolde, einen besonders, die große, gar künstlerische Meister waren, die konnten die Sprache von Ulbricht nachäffen. Wir wollen ja, aber die konnten nicht nur den Sound nachäffen, sondern die haben auch stundenlang wie der geredet. Und wir fanden das unheimlich komisch. Aber mit Hilfe dieses Buches von dir kann ich mich entfernen von dieser ja fast Comedy, sagt man heute, kabarettistischen Haltung zu einem Diktator, unter dem wir gelitten haben. Mir hat dieses Buch was geliefert, was ich vorher nicht hatte. Nämlich etwas zu erkennen, was ich nicht wahrhaben will, dass er ein Mensch ist. Das sage ich nicht gerne. Denn das ist ja im Streit der Welt immer so, dass wir uns gegenseitig das Menschsein absprechen, nicht gelten lassen wollen. Und dass du das geschafft hast, ihn in seiner komplizierten Entwicklung zu zeigen und nicht nur als ein lächerliches Monster, das er auch war, das ist ja eine Wahrheit, aber eben nur eine kleine Wahrheit, das ist der Nutzen dieses Buches für mich und aus sentimentalen Gründen, die ja wohl erlaubt sind, interessiere ich mich besonders für mich selber. Und was ich bin wiederum, ist meine Familie. Und ich komme ja nun mal aus genau der gleichen Blase, sagt man heutzutage, wie dieser Ulbricht. Ich wusste das auch schon vor dir, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Es zeigt mir etwas, was ich niemals zugeben möchte. Dass mein Vater, Dagobert Biermann, der Schlosser, Maschinenbauer auf der Deutschen Werft, Blohm und Voss, der übrigens von deinem Ulbricht fast ermordet worden wäre. Nein, nicht persönlich. Er hat es machen lassen. Wie die es immer machen. Der Mann, der diesen Job machen wollte gegen meinen Vater, war mein Großvater Karl Dietrich, der aus Halle an der Saale kommt, deswegen ja Marot Feist. Und dieser Dietrich verlor in der Schmiedelehre ein Auge, weil ihm ein Splitter ins Auge kam. Und dann kann man ja nicht mehr Schmied sein. Sonst sieht man, haut man ja immer daneben. Man muss ja dreidimensional sehen können. Und er wurde Steineträger auf dem Bau. Die primitivste und schwerste Arbeit. Immer 25 Steine auf einem Brett. Und der war Kommunist, wie mein Vater auch, und ging mit einem Beil von Ulbricht, 1928, der ging auf meinen Vater, also auf seinen Schwiegersohn, seine Familie. Die Weltrevolution findet dann auch immer in der Familie statt. mit dem Beil los. Und weil er aus Halle kam, sprach er das Drecksche, Sachsen-Anhaltinische Sächsch und schrie: Ich dulde in meinem Hause keine konterrevolutionäre Brut. Brut mit P, sächsisches P. Ich dulde in meinem Hause keine konterrevolutionäre Brut, weil mein Vater der Meinung war, dass die Kommunisten gemeinsam mit den Sozialdemokraten gegen die Nazis kämpfen müssen, vor 1933. Und nicht, wie die Komintern sagte, gemeinsam mit den Nazis gegen die Sozialdemokraten. Das Schimpfwort für solche Menschen hieß in der Partei die Abweichler. Und mein Vater war so ein Abweichler.
Wir setzen jetzt das Gespräch im Rahmen der Buchpräsentation der Walter-Ulbricht-Biografie von Ilko Sascha-Kowalczuk fort. Mit der Bürgerrechtlerin Marianne Birtler, dem Regisseur Leander Hausmann und dem Dichter Wolf Biermann. Der hatte eben den Grundvorwurf unter Kommunisten bereits in der Weimarer Republik benannt: Abweichler. Gerade der erste Band der Biografie, die Jahre bis 1945 behandeln, zeigt, wie erbittert um die richtige Linie gerungen wurde. Frage an den Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk: Ist dieser manchmal hasserfüllte Kampf um Kleinigkeiten der kommunistischen Ideologie eingeschrieben?
Die Kommunisten, und das erklärt so ein bisschen diese ganzen Abweichlereien. Die Kommunisten haben sich von Anfang an sozusagen ein Loch gebuddelt, aus dem sie auch nie wieder rauskamen. Wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin der Einzige, der eine wissenschaftliche Weltanschauung hat, ich bin der Einzige, der klar durchblickt, ich bin alle anderen Irrlichtern irgendwie rum, haben irgendwelche komischen Interessen und ich bin der Einzige, der einem gesetzmäßigen Geschichtsverlauf auf die Sprünge helfen will, der sich sowieso durchsetzt, ob wir wollen oder nicht, dann stehe ich sozusagen in einem Schützengraben und bin koalitionsunfähig, bin dialogunfähig, bin unfähig zu jedem Diskurs außerhalb dieses engen Kanals, den ich mir da gebastelt habe, und habe nun aber noch ein Problem, nämlich um mich herum sind alles Feinde. Das ist ganz klar, das ist auch gut zu vermitteln in meinem Milieu, in meiner Bubble. Das Problem ist nur, dass wie gehe ich mit einer normalen sozialen Alltagskämpfen in so einer Bubble um. Und da geht nur eins, bei diesen Machtkämpfen, ich muss den anderen unentwegt beschuldigen, dass er vom wissenschaftlich richtigen Weg abgekommen ist und deshalb ein Verräter ist, ein Renegat, was auch immer. Und da gewinnt dann sozusagen, kann immer nur einer gewinnen. Deswegen ist die Geschichte der kommunistischen Bewegung nicht zuletzt eben auch eine Geschichte der permanenten Teilung, der permanenten Abspaltung, weil die sozusagen aus dieser Nummer eben nicht rauskommen. Und da hatte Walter Ulbricht mehrfach Glück, zuletzt auch zweimal in der Emigration, einmal in Frankreich, einmal in der Sowjetunion, dass er diese Kämpfe sozusagen immer wieder überstanden hat. Aber diese Kämpfe, und das ist der Witz daran, alle von Ihnen haben wahrscheinlich das schon mal gehört und versuchen, die auf rationale Gründe zurückzuführen. Und ich sage Ihnen, das ist im Prinzip unmöglich, weil die sind sozusagen in ihren Grabenkämpfen innerhalb der Bewegung waren das so minimale Abweichungen, um die sie sich da miteinander gestritten haben, dass das für einen Außenstehenden, sag mal für einen normal tickenden Mensch praktisch nicht nachvollziehbar ist, worüber die sich dort wirklich streiten.
Aber das muss doch in den ersten Jahrzehnten anders gewesen sein. Also schon, wie er öffentlich erscheint, ist ja ein großer Unterschied. Du hast es ja beschrieben, wie er sich Saalschlachten liefert, stundenlange, frei, ohne jedes Manuskript. Das kann ja auch nicht jeder. Dazu gehört ja auch ein gewisses Charisma und die Leute haben sich ja nicht gelangweilt, während er gesprochen hat. Während später, und das ist ja der Grund, weshalb wir im Grunde keine lebendigen Erinnerungen an ihn haben, sondern da ist ja sowas wie weggetaucht in der Partei. Er hatte natürlich eine unglaubliche Macht, keineswegs geringe Macht, aber zu seinem Konzept gehörte es sozusagen, nur Teil der Partei zu sein, indem er auch lange Reden vorgelesen hat. Das war ja derart eintönig, was man später hörte. Das ist ja ein Riesenunterschied und das muss ja einen Grund haben in einer Veränderung seinerseits, nicht nur in einer Veränderung sozusagen der politischen Strukturen, in denen er agiert hat.
Also Da würde ich vorsichtig versuchen zu widersprechen. Also bis 45, das ist vielen kaum nachvollziehbar, ist Ulbricht wirklich jemand, über den sich niemand lustig macht, auch dessen rhetorische Talente sind unzweifelhaft. Der redet tatsächlich stundenlang auf Versammlungen vor Tausenden und Abertausenden Menschen frei, ohne jedes Manuskript. Das war damals vollkommen üblich. Der genoss, so wie viele anderen, großes Ansehen, weil viele der Menschen genau wussten, aus welchen Verhältnissen er kommt. Er kam aus ihren Verhältnissen, aus ganz einfachen Verhältnissen. Und das einzige Entrinnen für die Gesellschaft aus diesen sozialen Ungerechtigkeitsverhältnissen lag für viele darin Bildung, Bildung, Bildung. Also der kommt aus dieser klassischen sozialdemokratischen Arbeiterbildung. Und da wussten alle, was das für eine enorme Energieleistung war, nach einem harten 10, 11, 12 Stunden Arbeitstag abends noch zu lesen, Aufsätze zu schreiben, sich vorzubilden. Ich selber habe mal ein paar Jahre auf dem Bau arbeiten dürfen und ich kann Ihnen sagen, wenn ich nach Hause kam, war ich zu gar nichts mehr in der Lage und hatte auch zu gar nichts mehr Lust, obwohl ich anders als Ulbricht in der DDR ganz oft auf der Baustelle auch nur rumgesessen habe, weil ich nichts zu tun hatte. Und trotzdem sozusagen war ich einfach von dem frühen Aufstehen, dem Hin- und Herfahren und dem wieder nach Hause fahren fix und fertig. Also, und das wussten die alle. Und deswegen, da war sozusagen wirklich eine unglaubliche große Energie dahinter. Und diese Reden, da ging es um Werbung, da ging es darum, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Also da ging es wirklich darum, Gesicht zu zeigen. Nach 45 ist das eine völlig andere Situation. Mhm. Ulbricht ist nichts Besonderes. Sie können nach Bulgarien schauen, Sie können in die Sowjetunion schauen, Sie können in Polen schauen. Das sind alles die gleichen Langweiler. Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Und
gerade Bulgarien ist doch interessant, mit dem Dimitrov zum Beispiel.
Nee, Dimitrov ist ja schon lange tot. Das geht ja um die Nachfolge, als das System
dann gut, sozusagen... Aber nach 45 war er doch noch da.
Zwei Jahre.
Naja.
Also, aber...
Also nicht bloßstellen in der Akademie der Wissenschaften.
Ich will bloß mal etwas sagen, was sich dann ändert. In dem Moment, in dem die an der Macht sind, in dem die ihr System haben, in dem es nicht mehr um Konkurrenzen geht, da sind sie etwas anderes. Sie müssen nicht mehr sozusagen, nach ihrem Selbstverständnis, sind sie nicht mehr in einer Konkurrenzsituation, sondern sie verkünden etwas. Interessanterweise, so wie die Typen auf einmal Renegaten sind und im Westen sind oder irgendwo anders, sind die auf einmal alles wieder rhetorisch sozusagen brillant und ganz, ganz anders da.
Aber dann ist das auch die Erklärung dafür, dass sehr viele Leute in der DDR zwar unter den Verhältnissen gelitten haben und auch so eine unbestimmte Wut hatten, aber die hat sich doch kaum auf bestimmte Personen gerichtet.
Naja,
also ich will jetzt nicht von mir auf andere schließen, aber es war die SED und so. Also das war irgendwie so diffus, ja.
Also das stimmt schon, aber ich würde ich war auch ein bisschen überrascht, was ihr hier vorne erzählt habt, dass irgendwie ihr mit Ulbricht so gar nichts verbindet. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr verbindet mit Paul Ferner nichts oder mit Kurt Hager oder mit irgendeinem dieser anderen Typen, die alle gleich aussagen und alle gleich geredet haben, das würde ich sofort verstehen. Aber der wurde ja immer als das Zentrum inszeniert. Und zumindest, wenn man vielen Zeitzeugenberichten glaubt, wenn man vielen Akten glaubt, dann ging es immer im Kern um Ulbricht. Ja? Es gab auch viele Witze, viele Parolen, Sprüche, die sich immer wieder auf Ulbricht konzentrieren. Also die Witzkultur ist ja sowas Interessantes. Ja. Das sind in der Regel Witze, die aus dem Kaiserreich kommen, die in der Weimarer Republik benutzt worden sind, die in der Nazizeit benutzt worden sind und die sind dann nach 45 halt auf die DDR umgemünzt worden. Und da steht Ulbricht immer im Zentrum, weil er eben ja mehr oder weniger die einzige Figur, Persönlichkeit war, die öffentlich inszeniert wurde und sich von allen anderen irgendwie auch unterschied.
Naja, also ich habe ihm auch ein paar Spottverse gewidmet. Er ist auch eine von den Fliegen im Bernstein meiner Balladen. Ich beziehe immer alles, was du da schreibst, auf das, was mich gerade bewegt, weißt du? Mhm. Was mir wehtut an deinem Buch, ist eine Einsicht, die ich nicht wahrhaben will. Dass, wenn mein Vater überlebt hätte, der auch so gemacht ist im Großen und Ganzen, wie dieser Ulbricht, der auch sich gebildet hat. Wissen ist Macht, war die Losung in der Partei. Die wussten nicht, dass das von Francis Bacon, Knowledge is Power, stammte. Sie wussten auch nicht, dass Wilhelm Liebknecht, der Vater, den Francis Bacon ins Deutsche gebracht hat. Deswegen dachten sie, es stammt von Lenin. Auf jeden Fall hatten die geradezu ein Pathos des Lernens. Die waren tief begeistert davon, dass sie die Höhen des Wissens erobern können. Und wenn ich das auf meinen Vater projiziere, auf dessen Schicksal, dann komme ich auf einen ganz schrecklichen Gedanken, den ich überhaupt nicht denken will, dass ich sagen muss, was für ein Glück hatte mein Vater, dass er totgeschlagen wurde, dass er nicht so ein Ulbricht wurde. Wenn der nach 45 überlebt hätte und war ein aufrichtiger, tapferer, kluger, wunderbarer, sanfter Mensch übrigens, nicht so grob wie ich, der wäre auch so geworden.
Aber nicht in Hamburg.
Doch, in der Partei, ja. In der Parteiblase wäre er das auch geworden. Er hätte vielleicht nicht so viel Macht gehabt und hätte deswegen nicht so viel Unheil anrichten können. Aber in diesem zynischen Sinne ist es fast ein Glück, dass er so nicht werden konnte, weil er schon tot war. Und es ist ein zynisches Glück, dass er von seinen wirklichen Todfeinden ermordet wurde, von den Nazis, und nicht von seinen Genossen, als er in Moskau in der Emigration war. Denn da haben nur 2 von 10 Kommunisten, die sich nach Moskau gerettet haben, überlebt.
Es gibt ja, das weiß Ilko natürlich, ich habe davon keine Ahnung, aber es muss ja von den vielen, die, sagen wir mal, in den 30er Jahren mit Ulbricht unterwegs waren, dann noch in den 40ern, gab es ja unglaublich viel, die irgendwann gesagt haben, das mache ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das ist nicht mehr meins. Ich meine, die haben einen hohen Preis bezahlt, aber davon gab es doch unglaublich viel.
Klar.
Und ich glaube, dein Vater hätte das...
Ja, davon bin ich fest überzeugt, mein Vater natürlich. Der sprach auch nicht so sächsisch, obwohl, das ist jetzt ein blöder Witz von mir, denn unter uns dieses verachtete, dreckige, sachsen-anhaltinische Sächsisch war in meinem kleinen Menschenleben die schönste Sprache der Welt. Oh. Weil meine Oma Mäume, über die ich ja das Lied schrieb, oh Gott, lass du den Kommunismus siegen, die hat mir die schönsten Geschichten meines Lebens in mein Kinderherz gebabbelt, in diesem verachteten Ulbricht-Deutsch. Also das war vielleicht aus meiner Perspektive das Schönste an Walter Ulbricht.
Leander Hausmann ist schon ganz unruhig.
Nee, versuche nur, also er hat gerade was gesagt, da wollte ich eigentlich auch was sagen und dann würde ich jetzt auch was sagen. Dann habe ich auch noch ADHS. Also für mich ist das wirklich sehr schwer. Was mir wirklich Sorgen macht im Grunde ist, weil es auch eine Marktforschung gibt bei Filmleuten, dass das Interesse an diesem Thema mit nach unten hin, also zu den Jugendlichen, immer mehr abnimmt. Und ich sehe natürlich auch hier, dass wir so ein bisschen dann gehen Sie mal mit einem Manuskript DDR-Thema oder so zu irgendeinem Streamer oder so weiter. Nein, das ist schon so, so ist es. Es gibt eine Marktforschung. Ich glaube an Marktforschungen und so weiter. Weil ich damit sagen will, und das ist das, was eigentlich an Biografien wahrscheinlich, also jetzt mich besonders in Anspruch nimmt und was dich wahrscheinlich verwirrt oder so, dass das eben Menschen sind, die uns etwas antun mit guten Seiten auch. Und das ist der Ausgangspunkt und deswegen sagte ich Dimitrov, der ja durchaus das Zeug zum Helden gehabt hätte, damals in der Verteidigung aufgrund des Reichstagsbrandes etc. Und der dann, interessanter, ich habe ja einen Film gemacht, ne, der heißt Total Lux und da hat auch Walter Ulbricht einen kleinen Auftritt.
Den er wenig
Die Szene ist zu meinem großen Unglück offensichtlich die einzige, an die sich die Menschen tatsächlich erinnern, wenn sie an den Film denken.
Also das mit den Zuckerwürfeln, die Mauer
bauen. Ja, aber das, ich will jetzt noch nicht, was wirklich interessant ist, ist, dass wir eben den Bösen, wenn es anfängt zu historisieren, natürlich immer mehr in einer Schwarz-Weiß-Zeichnung sozusagen das Böse zuordnen und den Widerstandskämpfern, die werden also mit Persil gewaschen und sind sozusagen unantastbar und entfernen sich dadurch von uns als Menschen, ja, aber interessanter ist doch eigentlich, wo und wann sich jemand für welche Seite entscheidet. Und wenn wir sowas erzählen, ob das nun in Filmen ist oder in Biografien, dann doch nur, um etwas zu lernen für uns und eben nicht in diese gleichen Fallen zu tappen, aber wir tun es dennoch, weil wir nicht lernfähig sind als Menschen.
Aber hätte Ulbricht die Qualität für ein Shakespeare-Drama?
Nee, schlechter Stimmsitz, würde ich mal sagen.
Welche Qualität? Was für eine Qualität?
Für ein Shakespeare-Drama.
Schlechter Stimmsitz ist natürlich...
Wenn Shakespeare schreibt, ja.
Ja. Naja, ich glaube nicht eher so für ein Feydeau vielleicht.
Ich dachte an diese vielen Königsdramen, bei denen ja auch jede Generation von vorne anfängt, alle zu ermorden und so.
Na, weil das Interessante ist doch an der DDR, die ja irgendwie, mit der wir uns ja auseinandersetzen und die ja nicht zu vergleichen ist mit dem, was die Nazis angerichtet haben und sicherlich auch nicht andere Diktaturen in derselben Zeit und jetzt immer noch, da würde sie in der Olympiade wahrscheinlich nicht mal Bronze machen. Das ist irgendwie, klar, es hat Opfer gegeben und das ist traurig das darf nicht sein. Es ist biegsam, dieser Staat, zumal er ja auch bekennende Diktatur war. Also das haben wir ja nun von der Pike auf gelernt. Das war die Diktatur des Proletariats und wofür ich immer, und zwar jedes Jahr, wenn Staatsbürgerkundeunterricht war, hatte ich eine Zeile, die sich nie einer merken konnte und wo ich immer eine Eins bekam, war, in welchem Übergang befinden wir uns gerade in dieser Zeit? Dann musste man antworten, wir befinden uns im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und um das zu erreichen, muss man eine Diktatur errichten. Und interessant ist doch auch, dass die Diktaturen normalerweise von einem Menschen oder von einer Familie bestimmt sind und dass ja hier in diesem sozusagen die Idioten die Klinke in die Hand gegeben haben irgendwie und das große Werk dieser Diktatur fortsetzten. Also was ja notwendig war offensichtlich, um den Kommunismus in die Welt zu tragen. Ja. Aber entgegen jeder wissenschaftlichen Theorie, die sie uns vermittelt haben. Also weder das Bewusstsein war so weit, noch sonst irgendetwas. Also sie handelten ja eigentlich immer entgegen dem. Und wenn man halbwegs schlau war, konnte man das auch sehen. Und was mich ein bisschen getroffen hat, Eko, ist, dass wir natürlich, also mein Vater hatte 10 Jahre Berufsverbot. Ich gehe da ungern mit hausieren, weil wir in der Familie nicht so glücklich darüber waren, dass er beim Prager Frühling Blumengebinde zur Botschaft gebracht hat und dann auf die Liste kam. Natürlich war der präsent, aber wir haben es ja auch verdrängt und natürlich hat mich Bob Dylan mit 14 mehr interessiert als Walter Ulbricht und natürlich hat das einen auch frustriert und so ist man in die eigene Welt, weil auch der Freiheitsbegriff heutzutage, der macht mich auch wahnsinnig, ja, wie mit dem Wort Freiheit umgehen. Ich könnte durchdrehen, Diana, wie mit dem Wort Revolution.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich wollte an einer Stelle widersprechen. Ich finde nämlich, dass der Vergleich durchaus...
Na gut, dann komme ich mal wieder runter.
Danke. Dass der Vergleich, was ja sowieso was anderes ist als Gleichsetzen zwischen NS-Staat und DDR, durchaus legitim ist. Wenn man mal sieht, in welchem Kontext die existierten. Die DDR war ja ein Teil des kommunistischen Systems in Europa. Und die meisten Opfer und die meisten... Das meiste Unglück, was Hitler vollbracht hat, war ja ein europäisches Unglück. Die europäischen Juden sind umgebracht worden. Und wenn man jetzt mal guckt, was auf der europäischen Ebene der Kommunismus angerichtet hat, da finde ich durchaus Ähnlichkeiten.
Naja, also was unter Stalin passiert ist, ist ja nochmal ein ganz anderes.
Nö, das ist auch Kommunismus.
Da würde ich gerne von Ilko Sascha Kowalczuk wissen, wir hören ja manchmal, irgendwann kam es zur Stalinisierung der KPD. Und wenn ich das Buch richtig gelesen habe, den ersten Band richtig gelesen habe, ist es im Grunde genommen im Gründungsakt schon verbunden. Also es beginnt nicht plötzlich, von außen kommen nicht irgendwelche grünen Männchen und übernehmen die KPD und machen sie zu Stalins Werk, sondern das steckt in der Struktur.
Ich anders als Leander will ich ja verstehen. Ich habe jetzt nicht so einen Volkspädagogen.
Also jetzt verbitte ich mir langsam. Also ich werde hier angegriffen. Ey, in welche Ecke werde ich denn gestellt? Wirklich? Also nervt mich.
Ne, warte.
Also wirklich. Also,
ja, ist ja gut.
Ich möchte auch verstehen, aber vielleicht mein Weg ein anderer.
Du hast ja meinen zweiten Satz nicht. Du hast gesagt, wir wollen lernen aus der Geschichte. Wir wollen irgendeine Botschaft loswerden. Das hast du gesagt.
Ja, Botschaft nicht. Habe ich nicht niemals verwendet, das Wort.
Ist ja auch real.
Nee, naja, Botschaft.
Also ich streiche alles mit Leander. Ich
will doch keine Botschaft versenden, also wirklich nicht.
Wir merken, es gibt eine Differenz zwischen sozusagen einer ästhetischen Herangehensweise, einer künstlerischen Herangehensweise an das Thema und eine geschichtswissenschaftliche, das merken wir jetzt hier gerade. Beides hat ja seine
Berichte. Ich habe jedenfalls keine vordergründige Botschaft, schon gar nicht beim Schreiben gehabt. Die kann ich jetzt formulieren, aber sozusagen ich versuche Dinge zu rekonstruieren, ohne gewissermaßen auf eine Wirkung Wert zu legen. Die ist mir in dem Moment vollkommen wurscht. Mir ist es ziemlich egal, wie dieser Ulbricht rüberkommt. Und das kann dir als Filmemacher eben nicht egal sein.
Das ist richtig.
Naja, siehst du, hör mich doch einfach an.
Aber...
Aber
Botschaft?
Okay. Und es gibt eine Grundthese, es gibt mehrere Thesen in diesem Buch, die wahrscheinlich nur sozusagen die Fachwissenschaft, wenn sie das dann lesen würden, diskutieren könnte. Und eine dieser Grundthesen ist, dass ich den Begriff des Stalinismus und der Stalinisierung als eine Nebelkerze wahrnehme und empfinde. Ich weiß nicht, ob allen das bewusst ist. Den Begriff des Stalinismus haben abtrünnige Kommunisten entwickelt und in die Diskussion geworfen, um die wahre Idee vom Kommunismus zu retten. Das ist die Grundidee, die eigentlich dahinter steht. Wenn man sich nun aber wirklich mit der Idee des Kommunismus beschäftigt, dann ist man unweigerlich beim Leninismus. Und dann ist man eben dort, was Lenin sagte, Diktatur des Proletariats. Sprich, wir bauen eine Erziehungsgesellschaft auf, ein Erziehungssystem. Wortwörtlich sagte er, das Menschenmaterial, was wir von der alten bürgerlichen Gesellschaft übernehmen, da sind 999 Leute von 1000 nicht zu gebrauchen. Die müssen wir entweder ausmerzen oder umerziehen. Es geht eben nicht mehr darum, dass wir die bewusstesten, klassenbewusstesten Arbeiter in dieser Partei versammeln, sondern wir versammeln dort diejenigen, die als Berufsrevolutionäre, und da ist deren soziale Herkunft vollkommen egal, das richtige Bewusstsein haben. Und die dann diese Idee dieser wissenschaftlichen Weltanschauung praktisch umsetzen. Und in diesen beiden Konstrukten, der Diktatur des Proletariats und der Parteien neuen Typus, liegt gewissermaßen all der Terror, all das, was sich dann ab 1917, 18 abspielt, auch theoretisch begründet. Weil die immer ein Problem damit haben, was machst du mit Leuten, solange alle rufen, jawohl, das will ich ganz genauso machen, wie die das sagen, ist alles gut. Aber du hast immer dann ein Problem, wenn jemand sagt, ja, ist ja ganz gut mit eurer Gleichheit, aber ich bin nicht gleich, ich bin gleicher, ich mach nicht mit. Und dann hast du ein Problem und den kannst du am Ende gewissermaßen nur mit verschiedenen Gewaltszenarien an den Rand drängen. In diesem Begriff des Stalinismus steckt immer noch die Idee drin, dass diese teuflische Ideologie des Kommunismus, so wie sie Marx, Engels, Lenin formuliert haben, irgendwie einen humanen Grundgehalt hat. Man muss es sozusagen freilegen und dann können wir das nochmal versuchen.
Ja, das ist ganz genau der Punkt, der mich so begeistert für dieses Buch, dass ich endlich tiefer begreife, dass es keinen besseren Kommunismus geben kann. Das war aber die Illusion, die mir die Kraft gegeben hat, in der DDR so freche Lieder und Gedichte zu schreiben. Verstehst du? Das war ja unsere Geschäftsgrundlage mit Robert Havemann. Wir sind die richtigen Kommunisten und ihr seid die Falschen. Verstehst du? Das ist der alte Trick mit Martin Luther, der sagt, ich bin der richtige Christ und der Papst ist der Teufel. Verstehst du? Die immanente Kritik, wenn man an denselben Gott anders glaubt. Und daraus zieht man dann aber die emotionale Kraft, die man ja aus seiner kleinen Menschenbrust sonst gar nicht ziehen könnte, wenn man nicht diese Illusion hätte. Und ich habe mich lange gewehrt, das zu begreifen, weil es mir die Kraft gegeben hat, ein Widerstandskämpfer in der DDR zu sein. Aus mir selber hätte ich es doch gar nicht holen können. Im Grunde habe ich es geholt aus dem moralischen Auftrag meines Vaters, den ich rächen sollte. Das waren die Worte meiner Mutter, die hat so pathetisch geredet.
Aber wenn ich diesen Knall nicht gehabt hätte, wäre ich abgeklappt oder abgehauen nach dem Westen. Ich wäre zusammengebrochen. Und deswegen wollte ich es nicht wahrhaben. Und erst viel später merkte ich, dass auch so ehrliche Menschen wie mein Vater, aber auch so kluge, fleißige Menschen wie Walter Ulbricht, die sich bilden wollen, die es alles besser machen wollen, die keine Schweinehunde sind vom Mutterleib an, dass die Verbrecher werden müssen. Es bleibt ihnen, wie wir in der DDR sagten, gar nichts Walter Ulbricht.
Wir sind hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und deshalb will ich zum Schluss noch eine steile These von Walter Ulbricht aus dem Jahr 1955 anmerken. Unsere Geschichtsforscher befassen sich zu sehr mit den Fragen der Vergangenheit. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.